Wir haben gerade gehört, dass Gott Leben verändert. Und so möchte ich dich fragen, wofür lebst du? Was würden andere sagen, wenn sie dein Leben sehen? Wofür lebst du? Lebst du nach dem Grundsatz, lasst uns essen und trinken? Denn morgen sind wir tot. Der Apostel Paulus sagt, dass es Sinn macht, so zu leben. Wenn wir nicht glauben daran, dass die Toten auferstehen werden. Aber Paulus glaubt, dass die Toten auferstehen werden. Und er glaubt, und die Bibel lehrt, dass wir alle, wenn wir an Jesus Christus glauben, mit ihm eines Tages den Tod überwinden werden. Und diese wunderbare Erkenntnis sollte nun auch prägen, wie wir tagtäglich leben. Also, ist das so bei dir? Bestimmt dein Glaube an die Auferstehung der Toten, wie du tagtäglich lebst? Also hat dein Glaube konkrete Konsequenzen für dein tagtägliches Leben? Ihr Lieben, die Bibel lehrt, dass wir Christen voller Zuversicht für das leben sollten, was den Tod überdauert, weil wir selbst den Tod überwinden werden. Das ist in gewisser Weise die Kernbotschaft des Kapitels, in dem wir heute schon zum vierten Mal sind im Rahmen unserer Predigtserie durch den ersten Korintherbrief. Wir haben schon die letzten drei Wochen über Abschnitte aus 1. Korinther 15 nachgedacht und wir kommen heute zu einer letzten Predigt in diesem Kapitel. Wir fahren dann mit Kapitel 16 noch fort. Wenn ihr euch vorbereitet habt auf die Predigt mit dem kleinen Buchzeichen, wo die Predigttexte draufstehen, ich wurde heute nach dem 9 Uhr Gottesdienst schon darauf angesprochen, dass ich ja viel zu viel Text gepredigt habe. Das hat eine ganz einfache Erklärung. Nächste Woche unterbrechen wir die Serie, das hatten wir, als wir den Flyer gedruckt haben, noch nicht gewusst, aber nächsten Sonntag kommt André Tövs aus der Freikirche Köln und wird uns predigen aus dem Römerbrief und deswegen haben wir die beiden Perikopen für diese und für nächste Woche zusammengepackt, passend zur Taufe gleich einen extra langen Text für euch. Diesen Text möchte ich mit uns in vier Abschnitten betrachten, 1. Korinther 15, die Verse 35 bis 58 in vier Abschnitten und dabei können wir die These der Predigt quasi entfalten mit vier Abschnitten. Weil wir auferstehen und verwandelt werden, wenn die letzte Posaune erschallt, dürfen wir Zuversicht haben und für das leben, was ewigen Wert hat. Und weil ein solch langer Satz schwer zu merken ist, habe ich die vier Punkte der Predigt ein bisschen einfacher benannt und ich hoffe, das ist einprägsamer für euch. Die Predigt hat vier Punkte. Wie, wann, was dann und jetzt. Okay, das sind die vier Punkte. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Wie, wann, was dann und jetzt. Und bevor wir uns diesen Punkten zuwenden, bete ich mit uns, dass der Herr uns hilft, sein Wort zu hören. Nicht nur als ein Wort, das uns intellektuell stimuliert, das uns hilft, vielleicht Dinge noch zu erkennen, sondern als ein Wort, das lebendig und kräftig und so ins Leben spricht, dass es unser Leben tatsächlich verändert. Großer Gott, das ist unser Gebet, dass du durch dein heiliges Wort, durch dein mächtiges, durch dein kräftiges, durch dein lebendiges Wort so in unser Leben sprichst, dass nicht nur unsere Köpfe gefüllt werden, sondern unsere Herzen bewegt werden, sodass das, was wir hören, dazu führt, dass wir anders leben, dass wir mehr für dich leben, mehr für das leben, was ewigen Wert hat. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen. Unser Predigttext beginnt in Vers 35 noch einmal damit, dass Paulus ein letztes Mal eine Frage oder eigentlich zwei Fragen aufgreift, die wohl die Kritiker, die Zweifler, die Leugner der Auferstehung der Toten so gestellt haben. Ja, Paulus zitiert. Er sagt, es könnte aber jemand fragen, wie werden die Toten auferstehen und mit was für einem Leib werden sie kommen? Solche Fragen hat er wahrscheinlich häufiger gehört. Es ist ziemlich offensichtlich aus dem ganzen Kapitel, dass es viele Menschen gab in Korinth, die die Auferstehung der Toten für eine absurde Botschaft hielten, die spöttisch Fragen stellten. Und wir können uns das so richtig vorstellen. Ja, die Auferstehung der Toten macht doch keinen Sinn, Paulus. Was soll das für eine Freakshow sein? Die Toten stehen auf, das will doch gar keiner. Ich meine, müssen wir uns das so vorstellen, wie ein bisschen dieses berühmte Musikvideo aus den 80er Jahren von Michael Jackson, Thriller. Da kommen da so ein paar Gestalten aus den Gräbern. Also am besten Willen. Und Paulus hat ein klares Wort für Leute, die so spöttisch mit der Frage nach der Auferstehung der Toten umgehen. Er sagt, du Narr. Und dann fängt er an, diese Fragen zu beantworten. Und dabei nennt er anfangs einige Beispiele aus der Natur, die veranschaulichen sollen, dass die Lehre von der Auferstehung gar nicht so seltsam, so ungewöhnlich ist, wie wir vielleicht erstmal denken könnten. Das erste Beispiel lesen wir in Vers 36 bis 38. Was du säst, wird nicht lebendig, wenn es nicht stirbt. Und wenn du säst, ist ja was du säst, ist ja nicht der Leib, der werden soll, sondern ein bloßes Korn, sei es von Weizen oder etwas anderem. Gott aber gibt ihm einen Leib, wie er will, einem jeden Samen seinen eigenen Leib. Paulus sagt, hey, ihr wisst doch, wie das ist, wenn man eine Saat sät, wenn man einen Samen in den Boden steckt. Der Same muss sterben, er muss vergehen, damit etwas Neues emporkommen kann. Der Same vergeht, die Pflanze entsteht. Wir kennen das Prinzip. Und wir wissen, dass das, was dann entsteht, etwas zu tun hat mit dem, was gesät wurde und doch irgendwie anders ist. Ja, tatsächlich weiß Gott, jedem Geschöpf einen Körper zu geben, der zum natürlichen Lebensraum passt. Das ist das, was er in Vers 39 erklärt. Hier lesen wir, nicht alles Fleisch ist das gleiche Fleisch, sondern ein anderes Fleisch haben die Menschen, ein anderes das Vieh, ein anderes die Vögel, ein anderes die Fische. Ja, der Punkt ist klar. Fische und Vögel unterscheiden sich, weil Vögel nicht im Meer schwimmen und Fische nicht fliegen. Und Menschen und Vieh leben auf der Erde und sind dafür gemacht. Gott weiß, genau den Leib zu geben, genau den Körper zu geben, der zum Lebensraum passt. Und so weiß Gott auch, Dinge so zu schaffen, dass sie hier auf Erden sein können oder eben auch außerhalb dieser Erde. Und das bringt er zum Ausdruck mit dem Beispiel in Vers 40 und 41, wenn er sagt, und es gibt himmlische Körper und irdische Körper. Eine andere Herrlichkeit haben die himmlischen und andere die irdischen. Einen anderen Glanz hat die Sonne, einen anderen Glanz hat der Mond, einen anderen Glanz haben die Sterne. Denn ein Stern unterscheidet sich vom anderen durch seinen Glanz. Und dann ab Vers 42 wird es konkret. Jetzt greift Paulus diese Beispiele auf, diese Beispiele aus der Natur und zeigt, dass sie sich anwenden lassen auf das Prinzip der Auferstehung der Toten. Vers 42, so auch die Auferstehung der Toten. Und dann geht er nochmal zurück zu dem Gedanken des Samens und dem, was daraus hervorgeht und bringt vier Kontraste. Es wird gesät, verweslich. Und wird auferstehen, unverweslich. Es wird gesät in Niedrigkeit und wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Armseligkeit und wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher Leib. Gibt es einen natürlichen Leib? So gibt es auch einen geistlichen Leib. Also, auf gut Deutsch, unsere Auferstehungsleiber werden einfach anders sein als unsere derzeitigen Leiber. Für manche von uns mag dieser Gedanke sehr enttäuschend sein. Weil du doch so viel investierst in diesen natürlichen Leib. Ja? Die gesündeste Ernährung, das Krafttraining, ja, die vielleicht teuerste Schönheits-OP. Und Paulus sagt, das sind alles nur Investitionen in Dinge, die vergehen. Um das deutlich zu sagen, diese Dinge haben einen gewissen Wert. Wir können nicht Körper und Geist komplett trennen. in einem gesunden Körper wohnt oft auch ein gesunder Geist. Und körperliche Schmerzen tun auch was mit unserem inwendigen Menschen. Es gibt einen Zusammenhang. Und in diesem Körper müssen wir relativ lange leben, bis wir sterben. Aber dieser Körper wird nicht ewig Bestand haben. Nicht trotz aller Bemühungen. Früher oder später müssen wir anerkennen, dass diese Körper einfach nicht für die Ewigkeit gemacht sind. Auch die Fittesten und die Bestaussehendsten unter uns werden irgendwann alt und schwach. Und dann sterben sie. Alle. Ausnahmslos. Und bei der Auferstehung der Toten, da kommen wir dann nicht zurück in diese Hülle. Ja, manche denken, ja, vielleicht, wenn wir dann auferstehen, kommen wir zurück in quasi den besten Moment meines körperlichen Daseins. Nur wieder so Mitte 20 oder so. Ja, andere haben vielleicht die Befürchtung, oder ich komme in das zurück, was da damals begraben wurde. Keine Sorge, keine falsche Hoffnung. Es wird gesät, ein natürlicher Leib, und wir werden auferstehen mit einem geistlichen Leib. Unverweslich, in Kraft und Herrlichkeit. Und egal, was du gerade hier so zu bieten hast, hör mal, was Paulus dazu sagt. Verweslich, Niedrigkeit, Armseligkeit. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das, in das wir hier auf Erden investieren. Was wir kriegen werden, ist viel, viel besser. Wir dürfen wissen, was wir hier im Moment haben. Das ist ein Leib, der zwar ursprünglich gemacht wurde für die Ewigkeit, aber der nicht mehr für die Ewigkeit funktioniert, weil unser erster Vorfahre Adam gesündigt hat und sterblich wurde. Und wir alle sind jetzt sterblich. Und deswegen brauchen wir einen neuen Körper. Wir müssen quasi neu geboren werden, um anders und neu leben zu können. Das kommt zum Ausdruck in den Versen 45 bis 49. Da ist es, wie geschrieben steht, der erste Mensch, Adam, wurde zu einem lebendigen Wesen. Und der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Aber der geistliche Leib ist nicht der erste, sondern der natürliche. Danach der geistliche. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist vom Himmel. Wie der irdische ist, so sind auch die irdischen. Und wie der himmlische ist, so sind auch die himmlischen. Und wie wir getragen haben das Bild des irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des himmlischen. Worauf Paulus hier schaut, ist, dass er sagt, erst einmal gab es den ersten Menschen Adam und wir alle sind seine Nachkommen. Und wir tragen das Bild Adams. Wir sind Menschen aus Fleisch und Blut, die sterben werden, die verwesen werden. Aber Gott beließ es nicht bei Adam und bei diesem Schicksal, bei diesem unausweichlichen Ausgang, sondern er sandte einen zweiten Adam, seinen Sohn Jesus Christus. In seiner großen Liebe und Barmherzigkeit erniedrigte sich Gott. Das müssen wir uns mal vorstellen. Gott nahm Körper an, wie wir sie haben. In Jesus Christus. Gott, der Sohn, Jesus Christus, verband sich mit einem solchen Körper, mit Armseligkeit, mit Niedrigkeit, mit Sterblichkeit, mit Verweslichkeit. Und tatsächlich, er hat nicht nur so gelebt, wie wir hätten leben sollen, er ist dann auch gestorben. Gestorben. Jesus Christus stirbt. Ein unvorstellbares Szenario. Aber der Tod kann ihn nicht halten. Und er ist auferstanden und er ist lebendig geworden und nun gibt er jedem, der sich ihm anvertraut, so wie er auferstanden hat, auch einen neuen Leib. Das ist die gute Nachricht, von der wir hier lesen. Wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des Himmlischen. So wie Jesus von einem Leib, mit dem er begraben wurde, auferstanden ist in einem veränderten Auferstehungsleib, so werden auch wir eines Tages auferstehen mit einem Auferstehungsleib. Nun wissen wir nicht sehr viel über Jesu Auferstehungsleib, aber wir wissen einige Dinge. Wir wissen, dass Jesu Auferstehungsleib so verändert war im Vergleich zu seinem natürlichen Leib, dass ihn zuerst die Frauen am Grab nicht erkannt haben, später die Emmaus-Jünger ihn nicht erkannt haben. Und doch ist auch klar, dass genug Kontinuität zum Vorherigen da ist, dass er letztendlich dann eben doch erkannt wurde. Wir sehen, dass dieser geistliche Leib ein Leib ist, den man sehr wohl anfassen kann, denn der auferstandene Jesus wurde angefasst von seinen Jüngern. Ist ein Leib, in dem man Essen reintun kann, denn er hat gegessen. Und gleichzeitig ist ein Leib, der plötzlich auftaucht und verschwindet. Und ein Leib, mit dem er in den Himmel aufgefahren ist und mit dem er nun sitzt, zur Rechten von Gott dem Vater. Ihr Lieben, all das übersteigt wahrscheinlich nicht nur meine Vorstellungskraft. Aber wir dürfen hören und sicher wissen, dass alle, die durch den Glauben zu Jesus Christus gehören, eines Tages bei der Auferstehung der Toten ein Auferstehungsleib bekommen werden, so wie er ihn hatte. Unverweslich, voller Kraft und Herrlichkeit. Hier auf Erden, da reichen wir irgendwann den Punkt, ab dem es nur noch körperlich bergab geht. Die Haut wird faltiger, die Muskeln lassen nach, die Haare werden grau oder fallen aus. Oder erst das eine und dann das andere. Die Körper fangen an zu schmerzen. Und irgendwann lassen auch die geistigen Fähigkeiten nach. Mir ist klar, manchen unter uns mag das sehr weit weg erscheinen. Aber früher oder später holt uns das alle ein. Nun versuchen wir das auszublenden. Wir wollen nicht darüber nachdenken. Wir wollen so tun, als wenn wir in unsere Körper nur gut genug investieren, dann werden die schon ewig funktionieren. Aber das stimmt nicht. Und das macht manche Menschen sehr depressiv, weil sie sagen, die besten Zeiten sind vorbei. Dann kann man nur noch zurückschauen auf das, was mal war. Aber lieber Christ, in deinem Leben stimmt das nicht. Ist dir das klar? Die besten Zeiten sind nicht vorbei. Die besten Zeiten sind weder deine Teenagerjahre, noch die 20er, noch die 30er, noch die Jahre unmittelbar nach dem Rentenbeginn. Die besten Jahre kommen noch. Das Beste kommt quasi nach dem Schluss, nach dem Tod. Es kommt, wenn Jesus wiederkommt und die Toten auferstehen. Ich hoffe, du weißt das. Ich hoffe, du weißt, egal was dein aktueller Lebensumstand ist, egal wie es dir gerade geht, egal was dein Körper gerade mit dir macht, die besten Zeiten stehen dir noch bevor. Und manchmal müssen wir durch diese Erniedrigung des Säens, der Saat, um hinzukommen zur Herrlichkeit dessen, was daraus hervorgehen wird. Sei getrost. Sei voller Hoffnung und Zuversicht. Die Frage ist, wann? Wann ist es endlich soweit? Das ist die Frage, zu der Paulus ab Vers 50 Bezug nimmt. Das sage ich aber, liebe Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können. Auch wird das Verwesliche nicht erben, die Unverweslichkeit. Sieh, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich. In einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen, unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche muss anziehen, die Unsterblichkeit. Also, Paulus sagt, die Auferstehung der Toten wird geschehen plötzlich. In einem Augenblick. Die Bibel sagt nicht genau wann, aber sie macht deutlich, keiner wird diesen Moment verpassen. Ich weiß nicht genau, wie wir uns das vorstellen müssen, wenn die letzte Posaune erschallt. Keine Ahnung, ob das so eine Posaune sein wird, wie Karl Dietrich sie manchmal spielt oder irgendwas ganz anderes. Es wird auf jeden Fall laut sein und jeder wird es mitbekommen. Und von daher ist klar, es kommt dieser Zeitpunkt, an dem die Toten auferstehen werden. Wenn du bis dahin verstorben bist, du darfst wissen, an dem Tag, wenn die Posaune erschallt, wird Gott dich umkleiden mit einem unverweslichen, kräftigen, herrlichen Auferstehungsleib. Nun fragen sich immer mal wieder Christen, ich höre diese Frage immer mal wieder auch ganz direkt, Was ist mit den Toten eigentlich, bis diese Posaune erschallt? Nun, eins ist klar. In dem Moment, wo ein Mensch stirbt, verliert die sterbliche Hülle ihre Bedeutung. Okay, deswegen sagen wir am Grab oft Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist nur noch eine Hülle. Und wir vertrauen darauf, dass die Seelen der Verstorbenen in dem Moment, wo jemand tot vor uns liegt, die sterbliche Hülle schon verlassen hat. Sie sind in dem Moment des Todes, wenn sie an Jesus glauben, beim Herrn. Deswegen konnte Jesus zum Dieb am Kreuz, der sich reuig ihm zuwandte, sagen, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Deswegen konnte Paulus den Philippern schreiben, dass er sich danach sehnt, zu sterben und beim Herrn zu sein, was auch viel besser ist. Also wir dürfen wissen, dass alle, die im Glauben sterben, zwar ohne Körper, aber doch mit ihren Seelen und tatsächlich in der Gegenwart des Herrn sein werden. Zugleich dürfen wir wissen, dass das, was schon viel besser ist als alles, was wir hier auf Erden erleben, noch nicht das Beste ist. Es wird noch besser werden, wenn die Posaune erschallt und wir umkleidet werden mit einem herrlichen Auferstehungsleib. Und dann in diesen neuen Leibern, in einer neuen Schöpfung leben werden, wenn Gott alles neu macht. Und wir auf einer neuen Erde und einem neuen Himmel sein dürfen für alle Ewigkeit. Nun wird es einige Gläubige geben, die zu dieser Zeit noch leben werden, wenn Jesus wiederkommt. Und jetzt könnte man sich die Frage stellen, auweia, muss ich dann meinen Leib mitnehmen? Nein, musst du nicht. Fleisch und Blut können das Reich Gottes, können nicht in das Reich Gottes werden, kommen. Deswegen werden wir alle verwandelt werden. Wir werden alle Leiber bekommen, egal ob wir vorher gestorben sind oder ob wir dann noch leben. Wir werden dann alle verwandelt werden. Wir werden Leiber bekommen, die zu dieser neuen, besseren Welt passen. Wir wissen also nicht genau, wann das geschehen wird, aber wir wissen, dass es geschehen wird und wir wissen, dass es plötzlich geschehen wird. Das heißt, du kannst getrost deinen großen Plan, den du erstellt hast, mit allen möglichen Bibelstellen, die du rangeschrieben hast, wo du ein großes Panorama entwickelt hast, genau wann, wie, jetzt rechnen wir aus, also noch ungefähr 17 Jahre und 3 Monate und 12 Tage und dann kommt Jesus wieder, kannst du alles getrost wegwerfen. Die Botschaft ist, es geschieht plötzlich. Also in gewisser Weise überraschend. Und deswegen ist die alles entscheidende Frage, bist du vorbereitet? Ja, alle die unter uns, die Eltern geworden sind, die können sich vielleicht noch erinnern, wie das damals war. Bei manchen ist ja noch nicht so lange her. Wie das damals war. Wir wussten, es wird irgendwann ein Kind geboren werden. Und wir haben uns sehr genau errechnet, Stichtag ist. Die Berechnung mag einen gewissen Wert gehabt haben, aber sie ist nicht wirklich entscheidend. Und ich glaube, niemand, der auch nur ein bisschen vernünftig ist, hat gesagt, also wenn der Stichtag der 17. März ist, dann können wir ja am 16. März das Kinderzimmer einrichten und die Tasche fürs Krankenhaus packen. Das macht keiner. Warum nicht? Weil wir wissen, auch wenn wir alles Mögliche uns ausrechnen können, es wird letztendlich geschehen plötzlich, zu einem Augenblick. Und deswegen bereiten wir uns frühzeitig vor. Die Tasche ist gepackt, das Kinderzimmer ist aufgebaut und dann warten wir getrost, bis das Kind endlich kommt. Und lass dir das eine Hilfe sein als Bild dafür, wie wir uns vorbereiten auf den Tag, wenn die Posaune erschallt. Das ist meine Frage an dich. Ist deine Tasche gepackt? Ist alles vorbereitet? Seht ihr, es gibt immer wieder Menschen, die sagen, ich weiß, ich muss mich irgendwann darauf vorbereiten. Aber das hat ja noch Zeit. Woher weißt du das? Woher weißt du, wann die Posaune erschallt? Sie erschallt plötzlich, zu einem Augenblick. Und ich möchte uns Mut machen, vorbereitet zu sein auf diesen Tag. Ab Vers 54 erklärt Paulus dann, was an diesem Tag geschehen wird. Wir kommen zu dem Was dann. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und die Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, das geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde, die Kraft aber der Sünde ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Herr Paulus verdeutlicht hier durch zwei alttestamentliche Zitate, zwei Zitate aus den Propheten, was am Tag der Auferstehung der Toten geschehen wird. Dann können wir endlich sagen, der Tod ist verschlungen vom Sieg. Wir können spöttisch auf den Tod schauen und sagen, Tod, wo ist dein Sieg? Wo ist dein Stachel? Das klingt erstmal seltsam, nicht? Tod, wo ist dein Sieg? Hören wir nicht oft genug, dass jemand den Kampf gegen eine Krankheit verloren hat und gestorben ist? Siegt der Tod nicht tatsächlich eines Tages über jeden? Ist der Tod nicht die ultimative Niederlage? Nein, das ist er nicht. Tatsächlich ist der Tod ein mächtiger Feind. Und es ist gut und richtig, dass wir das anerkennen. Der Stachel des Todes ist real. Der Stachel des Todes ist die Sünde. Durch die Sünde sind wir des Todes. Ich habe vorhin schon erwähnt, dass der erste Mensch, Adam, sterblich wurde. Er war nicht sterblich. Die ersten Menschen wurden geschaffen für ein ewiges Leben. Gott hatte ihnen einen Rahmen gegeben, in dem sie hätten leben können für alle Ewigkeit. Sie hatten ein paradiesische Umstände. Und Gott hatte ihnen damals ein Gebot gegeben und hatte gesagt, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du von ihm isst, wirst du des Todes sterben. Was tat der erste Adam zusammen mit seiner Frau? Sie misstrauten dem vollkommen guten Schöpfer und Herrn inmitten dieser paradiesischen Umstände, in die Gott sie selbst gestellt hat. Und so geschah, was Gott angekündigt hatte. Der Tod kam in diese Welt. Und wir alle tun es unseren ersten Vorfahren gleich, so verrückt das ist, und misstrauen Gott, der immer noch gut ist, der immer noch uns einfach nur sagt, wie ein gutes Leben aussieht. Aber wir gehen unsere eigenen Wege. Der Stachel des Todes ist sehr real. Lass mich dich fragen, hätte Gott aufgrund der letzten Woche deines Lebens das Recht, dich sterben zu lassen? Hätte Gott allein aufgrund der letzten Woche in deinem Leben, wir schauen nicht auf das ganze Leben, nur auf die letzte Woche, hättest du aufgrund der letzten Woche in deinem Leben es verdient, zu sterben? Wer würde sagen, das trifft auf ihn zu? Okay, die sich jetzt noch nicht melden, die haben es entweder mit der Schulter oder sie haben das noch nicht verstanden, dann hör gut zu, oder sie lügen und dann sind sie des Todes schuldig. Fakt ist, wir alle haben gesündigt und deswegen haben wir alle den Tod verdient. Und früher oder später trifft uns der Stachel des Todes. Aber es gibt eben Hoffnung und das ist das, was Paulus hier zum Ausdruck bringt. Es gibt Hoffnung. Der Tod hat nicht den letztendlichen Sieg, weil Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat, weil er den zweiten Adam gesandt hat, um uns vom Stachel des Todes zu befreien. Dafür lebte er allein so, wie wir alle hätten leben sollen, ohne Sünde. Bei Jesus war nicht nur die letzte Woche irgendwie gerade noch gut genug, das ganze Leben war perfekt. Und dann nahm er den Stachel des Todes, den wir verdient hätten, auf sich. Er ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Er hat die gerechte Strafe, die wir verdient haben, auf sich genommen. Sodass dieser Stachel des Todes von uns genommen sein kann. Ja, mehr noch, am dritten Tag ist er von den Toten auferstanden. Er hat den Tod besiegt. Und jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, jeden, der ihn als seinen Herrn anerkennt, der wird mit ihm den Tod überwinden. Am Tag der letzten Posaune ist der letzte Feind, der Tod, besiegt. Aber dieser Sieg gilt eben nur denen, die zum Herrn Jesus Christus gehören, die an ihn glauben. Alle anderen, für alle anderen folgt auf den Tod irgendwann das verdiente Gericht und dann der ewige Tod. Und deswegen ist es alles entscheidend, ob Jesus Christus dein Herr ist. Ich möchte dich bitten, nimm diese Frage sehr, sehr ernst. Denn ich glaube, du weißt, dass dein Leben hier auf Erden ein Ende finden wird, früher oder später. Und du weißt nicht, wann. Und du darfst wählen zwischen Leben oder Tod, zwischen Hoffnung und vollkommener Freude oder ewiger Trübsal. Kläre diese Frage, kläre sie jetzt. Du weißt nicht, wie lange du noch hast, um die Frage zu klären. Wir wollen dir gerne helfen, die Frage hier und heute zu klären. Ich werde nachher da an der Tür stehen. Komm gerne mit mir ins Gespräch oder komm morgen Abend um 19 Uhr zum Christsein-Entdeckenkurs. Wir wollen gerne mit dir intensiver darüber ins Gespräch kommen, was es heißt, diese Hoffnung zu haben. Wir haben von unseren Täuflingen gehört, dass sie diese Hoffnung haben. Sie werden getauft genau auf dieses Bekenntnis hin. Sie vertrauen darauf, dass Jesus für sie gelebt hat und für sie gestorben ist und für sie den Tod überwunden hat. Und so leben sie jetzt unter seiner guten Herrschaft, bis sie eines Tages in seiner herrlichen Gegenwart sein dürfen. Für euch, wie auch für alle, die Jesus als ihren Herrn kennen, gelten diese triumphalen Worte aus Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt, durch unseren Herrn Jesus Christus. Hast du ein Amen dazu? Amen. Lieber Christ, du kennst Jesus. Du hast diese große Zuversicht. Und diese Zuversicht darf gerade auch denen unter uns, die unter den Lasten des Alters oder des Älterwerdens leiden, eine große Hoffnung geben. Das Beste kommt noch. Wenn dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit. Wenn dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit. Und diese frohe Gewissheit, die darf unser Leben prägen. Ja, sie sollte unser Leben prägen. Die Lehre von der Auferstehung der Toten ist nicht einfach nur etwas für den Kopf. Es ist eine Lehre, die ganz entscheidend dafür ist, wie wir leben. Deswegen schreibt Paulus dieses lange Kapitel. Deswegen hat er gleich am Anfang des Kapitels gesagt, haltet fest an dieser Lehre, weil sie nicht reine Theorie ist, sondern weil sie praktische, reale Konsequenzen hat für das Hier und Jetzt. Und so endet dieses Kapitel in Vers 58 mit dem Vers, auf den wirklich alles in diesem Kapitel zutreibt. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Paulus macht deutlich, weil wir wissen können, dass wir den Tod überwinden werden, weil wir darauf vertrauen, dass das Leben hier auf Erden nicht unser Ein und Alles ist, können wir anders leben. Wir können mit einer anderen Perspektive leben, mit einer anderen Hoffnung. Darum geht es hier. Menschen ohne diese Hoffnung, wofür sollen die leben? Wenn der Tod das Ende ist, dann lebe ich anders. Dann ist das Prinzip, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot, ein vernünftiges Prinzip. Dann macht es Sinn, sich einfach nur in das zu investieren, was zwar keinen bleibenden Wert hat, aber was wir halt gerade hier auf Erden noch so mitnehmen können. Dann arbeiten wir noch irgendwie die Bucketlist ab und hoffen, dass wir noch irgendwie möglichst jeden Haken hinter die Sache packen und dann sind wir tot. Das ist trostlos. Kein Wunder, dass in dieser Welt der Tod ausgeblendet wird, dass niemand darüber nachdenken will. Ohne die Auferstehung der Toten ist das einfach ein Horrorszenario. Aber wir Christen dürfen anders leben. Wir dürfen eine andere Perspektive haben. Wir wissen, dass Gott mehr für uns hat. Was mich schockiert hat, als ich an dieser Predigt gearbeitet habe, war, dass ich mit meinem Leben immer mal wieder gar nicht so wirklich davon Zeugnis gebe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du zurückschaust auf deine letzte Woche oder deinen letzten Monat. Wie sehr deine Hoffnung auf das ewige Leben dein Leben bestimmt hat. Ich meine, ganz ehrlich, wenn wir vor Jesus stehen eines Tages, wollen wir sagen, Jesus, ich würde gerne mit dir nochmal reden über meine großartige Karriere. Wenn du wüsstest, wie viel Geld ich auf dem Konto hatte, als ich gestorben bin. Du, und wenn du nochmal zurückschaust in die Wohnung, aus der ich rausgetragen wurde im Sarg, da stehen Pokale. Alter Schwede, war ich gut im Sport. Und wenn du die alten Fotos siehst, ich sah echt gut aus. Ganz im Ernst, wer würde sowas von Jesus noch sagen? Das spielt keine Rolle mehr, das ist Quatsch. Warum leben wir für diese Dinge so, als wenn sie bleibenden Wert haben? Immer, wir dürfen all das genießen. Wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Freund vieler dieser Dinge. Ich mache gerne Sport, ich genieße gutes Essen und ich kämme mir sogar die Haare. Aber das ist nicht entscheidend. Dafür lebe ich nicht. Dafür sollten wir nicht leben. Hör nochmal die Worte, die Paulus dir zuruft. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, seid fest, unerschütterlich, nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Mach das zu deinem Fokus. Kleb dir diesen Vers an deinen Spiegel. Mach ihn zum Bildschirmschoner auf deinem Computer. Mach dir klar, Gott, ich brauche diesen Fokus jeden Tag, weil ich so oft so kurzsichtig bin, dass ich mich in Dinge investiere, so als wäre dieses Leben hier auf Erden mein Ein und Alles. Hilf mir, einen Fokus zu haben, der darüber hinausgeht. Damit ich, wenn ich vor Jesus stehe, ich eben nicht nur zurückschauen kann auf Dinge, die alle keinen Wert mehr haben, sondern Jesus sagen kann, gut gemacht, mein treuer Knecht. Du hast investiert in mein Reich. Schau die Menschen, die hier sind, weil du ihnen das Evangelium bezeugt hast. Du bist in meinem Namen manchen zum Tröster geworden. Du hast den Hungrigen zu essen gegeben und den Durstigen was zu trinken. Du warst die Stimme, die meinen Geist in Menschen erfrischt hat. Willst du dafür leben? Wofür lebst du? Ich bete mit uns. Großer Gott, wir wollen dir danken, dass dein Wort uns ins Leben spricht. Danke, dass dein Wort lebendig und kräftig ist. Danke, dass es eben nicht nur graue Theorie ist. Herr, wir bekennen dir, dass wir viel zu oft, noch viel zu sehr für das Hier und Jetzt leben. Herr, wir wollen dir danken, dass wir auch im Hier und Jetzt all das genießen dürfen, was du uns gibst. Du bist ein guter Gott, der uns auch hier auf Erden mit vielem Guten segnet. Aber danke, dass wir wissen dürfen, das Beste kommt noch. Und so schenk uns diesen Fokus. Schenk uns, dass wir mehr und mehr für das leben, was ewigen Wert hat. Herr, verändere unsere Herzen, verändere unser Denken. Schenk uns diese Ausrichtung, nicht nur jetzt, sondern auch morgen und übermorgen und jeden Tag. Bis dann eines Tages die letzte Posaune erschallt und wir bei dir sein werden. Herrlich, kräftig, unverweslich, für alle Ewigkeit. Gelobt seist du für diese wunderbare Zukunftsperspektive.